Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/Heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcast. Heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite des Äthers in Mönchengladbach auch sitzend Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Ja, hallo Carsten. Das ist selten. Wir beide in Mönchengladbach, aber nicht in einem Raum. So ist die Lage bei uns und jetzt reden wir über Borussias Lage.
Genau, wir waren gestern im Stadion, haben ein Spiel gesehen, das als Fußballspiel angekündigt war, und ich sage jetzt mal ketzerisch, es hat es nicht ganz geschafft, ein solches zu sein, weil doch wenig Fußball geboten wurde zwischen Borussia und dem ersten FC Union Berlin, dem abgestürzten Champions League Teilnehmer, und ich würde jetzt sagen, dass das Spiel auch das Ergebnis bekommen hat, was es verdient hat, nämlich ein 0:0, ein torloses Remis. Und du hast es in deinem Kommentar dann ja auch geschrieben, dass die wichtigste Szene des Tages, das wichtigste Tor des Tages offenbar dann in Mainz gefallen ist aus Gladbacher Sicht durch einen Kölner. Das ist irgendwie die Ironie der ganzen Geschichte. Köln spielt 1:1 in Mainz, weswegen sich der Punkteabstand, der zwischenzeitlich auf 2 geschrumpft war, zum 16. Tabellenplatz, zum FSV Mainz 05, kurz eingeworfen. Ich hatte vergangene Woche aus Versehen den 17. Platz für Gladbach mit einkalkuliert. Das war natürlich absolut nicht korrekt, da ist der Abstand deutlich größer. Ja, aber jetzt wieder 4 Punkte auf Mainz, Yannick. Aber ich glaube, das Spiel gegen Union Berlin hat aus Gladbacher Sicht jetzt nicht so richtig Hoffnung geschürt. Das waren dann eher die Kölner, die eben diesen Punkt in Mainz geholt haben.
Ja, Gerardo Seoane hat danach zugegeben, habe ich gerade im Sportschau-Bericht gesehen, dass man zum ersten Mal auch so das Zittern der Mannschaft gespürt habe. Auf der PK hat er gesagt, dass der Mut gefehlt hat, und alles wurde dann so zurückgeführt auf dieses ja doch anscheinend sehr runterziehende Erlebnis in Hoffenheim, dieses späte 3:4, nachdem man kurz zuvor den 3:3 Ausgleich gemacht hatte. Das wollte die Mannschaft, und das war ja auch anzusehen, um alles in der Welt verhindern, eben dann besonders in der Schlussphase, wo man ja hätte sagen können, boah, jetzt alles vielleicht nach vorne und irgendwie diesen einen Sieg, den es ja wahrscheinlich auch nur noch braucht, erzwingen. Das hat man dann nicht unbedingt getan, gewisserweise verständlich, weil man ja auch gegen einen direkten Konkurrenten gespielt hätte, der hätte profitieren können, sehr von einem Sieg und auch vorbeigezogen wäre an Gladbach, deswegen war es eben das berühmte 6-Punkte-Spiel. Ja, aber so hat sich am Abstand der beiden Mannschaften nichts geändert. Wesentlich relevanter war dann im Prinzip das Geschehen auf allen anderen Plätzen. Das fing ja schon Freitagabend an mit dem Sieg des VfL Bochum, der mal wieder gewonnen hat, jetzt wieder am Start ist, ausgerechnet gegen Hoffenheim. Die hatten zuvor vor dem Sieg gegen Gladbach in Mainz verloren, haben Borussia wehgetan, haben ihr dann selbst wehgetan mit einem Sieg und nun also auch in Bochum verloren. Ja, und dann musste man eben auch noch sehr aktiv Mainz gegen Köln schauen, aber du hast richtig gesagt, das ist irgendwie doch sehr sinnbildlich, dass Borussia wenig gerade so aus eigener Kraft aktiv hinbekommt, auch dann auf dem Rasen gegen Union, ja in den meisten Fällen eher reagiert als agiert hat.
Ich glaube, man muss einfach konstatieren, dass die Mannschaft gerade mental nicht in der Verfassung ist, um große Dinge zu bewegen. Kleine Dinge sind dann eben dieses zu Null. Das hat ja dann auch Sportdirektor Nils Schmadtke hervorgehoben, dass das sicherlich ein Pluspunkt ist, den man auch emotional aus dem Spiel dann eben mitnimmt. Ein Pluspunkt auch, dass eben der junge Fabio Chiarodia in seinem Bundesliga-Startelf-Debüt mit dazu beigetragen hat, finde ich auch eine sehr, sehr ordentliche Leistung abgeliefert hat, da wirklich stabil und sicher agiert hat und so in meinen Augen dann auch zumindest eine kleine Perspektive für die Zukunft aufgezeigt hat. Und das sind die kleinen Dinge, an denen sich die Gladbacher im Moment ja durchhangeln müssen, denn zu großen Dingen, das muss man leider sagen, ist die Mannschaft gar nicht in der Lage. Was ich mir gewünscht hätte im Verlauf des Spiels, dass der ein oder andere Wechsel vielleicht früher gekommen wäre, dass Manu Kone's Comeback nach seiner Verletzung vielleicht 10 Minuten eher stattgefunden hätte, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese 10 Minuten da kräftemäßig den Kohl fett gemacht hätten für ihn. Er hat dann das ein oder andere versucht, ist ja ein Spieler, der ein bisschen Risiko geht, aber vielleicht wollte dann Seoane das Risiko nicht gehen, zu viel Risiko auf dem Platz zu haben. So war es dann eben ein 0-0, bei dem auch Moritz Nikolas seine Finger im Spiel hatte, der, wie schon in Sinsheim, mit der beste Borusse gewesen ist, würde ich fast vermuten.
Ja, also das ist jetzt keine ganz so gewagte Vermutung, sondern glaube ich in dem Fall sehr klar gewesen. In Hoffenheim musste er dann noch den kürzeren ziehen gegen Dreierpacker Robin Hack, der diesmal nicht traf und auch nicht so diesen Wirkungsgrad hatte. Nikolas dagegen seine Finger im Spiel. Bei diesem Lattenschuss von Kevin Volland vielleicht noch ein paar Fasern des Torwarthandschuhs dran. Da klatschte der Ball dann aus 25 Metern an die Latte. Ein paar wirklich gute Paraden. Flugeinlage noch gegen Distanzschuss von Aronson. Kopfball von Kaufmann in der Schlussphase. Und dann gab es noch einen Schuss von Kevin Volland an den, ja, ich glaube, da war auch der Außenpfosten mit im Spiel, nicht nur das Außennetz. Da hat es einen zu kurzen Rückpass von Nico Elvedi gegeben, der Volland da übersehen hatte. Nikolas am Boden, Volland aus spitzem Winkel aufs fast leere Tor, nur noch gedeckt von Marvin Friedrich. Ja, der Ball aber nicht im Tor. Und die allergrößte Chance hatte dann Andras Schäfer für Union Berlin. Da konnte Nikolas oder hätte Nikolas schon nichts mehr ausrichten können. Den kann man schon auch mal machen. Aber man hat, glaube ich, auch gesehen, warum Union Berlin eine so schwache Defensive hat. Im Hinspiel haben sie noch 3-mal getroffen gegen Gladbach. Das war außergewöhnlich. Aber ja, ich würde sagen, in fast allen Belangen war es dann eben wirklich das passende Ergebnis zu diesem Spiel. Und es ist ja auch wieder so halbwegs typisch für Borussia, möchte man sagen, da spielt man jetzt zum 4. Mal zu Null in dieser Bundesliga-Saison, aber 3-mal davon hat man halt 0-0 gespielt, weil, naja, wenn es hinten reicht, dann reicht es vorne in der Regel nicht und beides auf einmal, das bekommt die Mannschaft zu selten hin und deswegen hat sie eben nur 7 von 31 Bundesligaspielen gewonnen.
Ja, und das ist natürlich schon, muss man sagen, einfach eine Minimalbilanz für einen Club wie Borussia Mönchengladbach. Insbesondere Heimspiele jetzt natürlich in 2024 gibt es nur 2 Siege und da war deutlich mehr drin und da muss auch deutlich mehr drin sein. Also ja, das Problem ist, dass man natürlich auswärts auch zu wenig geholt hat und so steht man dann eben bei diesen 32 Punkten und auch 3 Spieltage vor Schluss immer noch mit in der Verlosung, dass möglicherweise es in eine Saisonverlängerung in Sachen Relegation geht und ja, da sage ich, da muss jetzt wirklich alles irgendwie getan werden, das zu vermeiden. Natürlich haben viele Fans gerade wenig Fantasie, wo Gladbach denn jetzt noch gewinnen soll. Das ist dann ja auch in den sozialen Netzwerken und auch wenn man sich mit Gladbach-Fans unterhält, da ist doch der Fatalismus gerade das vorherrschende Gefühl, würde ich fast sagen. Und ja, es sind natürlich auch Gegner. Bremen ist gerade wirklich im Aufwind, hat 2-mal hintereinander gewonnen. Danach Frankfurt, ein Gegner, gegen sich Gladbach generell schwer tut. Na gut, und der VfB Stuttgart ist nach Leverkusen wahrscheinlich das most sexy Team der Saison. Und da darf Gladbach dann im letzten Spiel antreten. Also ja, das Ganze ist und bleibt eine schwierige Angelegenheit und eine Saison mit Aufs und Abs, wobei sich am Ende die Abs dann doch deutlich in der Überzahl befinden. Ja, und die Frage ist jetzt, Yannick, ist es am Ende gegen Union Berlin vielleicht sogar ein ganz entscheidend wichtiger Punkt, den Gladbach gemacht hat, weil man eben diese 4 Punkte Vorsprung hat, also nicht binnen eines Spiels von den Mainzern eingeholt werden kann? Oder ist es am Ende dann das nicht gewonnene Heimspiel, was wirklich zählt? Also wieder 2 verschenkte Heimpunkte, die den Kohl dann fett machen oder eben nicht fett machen.
Ja, irgendwie das alles Positive, was man so rausziehen kann aus diesem Spieltag, ist dann so mathematischer Natur. Ist ja so, dass Union und Bochum gegeneinander spielen nächsten Spieltag und aufgrund der Konstellation und Gladbachs Punkt gegen Union können eben nicht beide vorbei, sondern höchstens erstmal einer. Du hast gesagt, Mainz kann jetzt eben dank der Kölner Hilfe auch erstmal nicht vorbei und muss wahrscheinlich, mal angenommen, Borussia holt wenigstens einen Punkt, auch noch 2 der 3 Spiele gewinnen. Also man kann da jetzt so durchrechnen und ja, also einen Wert hatte dann dieses 0-0 schon, vor allen Dingen, weil es eben das Vorbeiziehen von Union verhindert hat. Aber egal wie man es rechnet, dreht und interpretiert, ist es ja dann doch schon auch ein tabellarisches Durchwurschteln bei Borussia und vor allen Dingen der Glaube daran, dass das schon irgendwie gut geht. Ich habe auch Nils Schmadtke gefragt, was ihn daran glauben lässt und ja, das, in seiner Antwort kam das Wort Glaube dann auch viel vor. Ich bin dann gefragt, ja, an welche Qualitäten er denn glaubt, mit denen Borussia das schaffen soll. Dann hat er auch schon betont, ja, eben darauf aufbauen zu wollen, diese Null gehalten zu haben, dann aber auch mal kreativer, mutiger nach vorne. Aber ich sehe nicht so richtig, wie die Mannschaft jetzt in Bremen in einem Auswärtsspiel bei einer Mannschaft, die plötzlich von Europa träumen kann, noch diesen Schalter umlegen soll. Ja, haben wir vor Wolfsburg, vor diesem Auswärtssieg auch gesagt, dass ihr das wahrscheinlich nicht gelingen wird. Manchmal gelingt es dann doch. Borussia hat ja auch 3 von 18 Bundesligaspielen gewonnen. 1 der letzten 8, 2 der letzten, oh, lass mich nicht lügen, 13, glaube ich, 14. Ja, das ist relativ dünn. Manchmal gelingt dann eben was, aber es fehlt eben so dieses Gefühl, dass man das aus einer eigenen Stärke heraus, weißt du, dass es auch so strukturelle Gründe hat. Die Chancen, die es gab, das war dann eher so gegen Union auch nach dem Motto, naja, irgendwas fällt dann schon ab, sei es ein Standard, sei es irgendwie, dass da mal einer über außen durchkommt und dann im Rückraum jemand zum Abschluss kommt, aber das war eben sehr wenig Klares, das war sehr wenig klar herausgespielt. Immerhin muss man sagen, jetzt den Willen dazu und die Einstellung kann man der Mannschaft nicht absprechen. Das war in der Vergangenheit und auch letztes Jahr anders. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was schlimmer ist, dass man hier eigentlich das Können absprechen muss. Das wirkt doch schon sehr niederschmetternd.
Ja, ich meine, was man bei Bremen natürlich auch nicht vergessen darf, die sind jetzt auch nicht komplett stabil durch die Saison gegangen, aber sind natürlich gerade im Aufwind. Doch auch Werder Bremen ist halt eine, wie man so schön sagt, dievenhafte Mannschaft, die auch jederzeit mit einem urplötzlichen Rückschlag da aufwarten kann. Also, und das ist irgendwas, an das Gladbach dann ja auch irgendwie sich ein bisschen klammern kann, dass das eben sehr, sehr wenig Konstanten in der Bundesliga sind, auch danach Eintracht Frankfurt. Die sind zwar ständig im Europapokalbereich unterwegs, aber auch nicht wirklich glücklich mit dieser Saison, weil sie irgendwie gerade nicht genau wissen, was sie eigentlich sein wollen. Also jeder Gegner hat dann auch so die Dinger, wo man anpacken kann, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Gladbacher es irgendwie nicht hinbekommen, genau diesen Anpack zu finden bei den Gegnern. Ob es jetzt die Mannschaft ist, ob der Trainer da nicht die richtigen Worte findet. Also der Berliner Trainer, der wirkte doch recht positiv eigentlich, obwohl seine Mannschaft ja viel schlechter da, oder was heißt viel, aber doch schon schlechter da steht als die Gladbacher und auch der Absturzfaktor bei Union ja deutlich größer ist. Aber der war sich eigentlich sicher, ja, wir werden unsere Tore schießen. Und ich finde eigentlich dieses Selbstvertrauen, das wünsche ich mir halt auch bei den Gladbachern, dass man schon auch an seine Qualitäten glaubt und dann aber auch wirklich mal umsetzt, wenn man Erfolgserlebnisse hat. Das ist eben jetzt dieses zu Null. Dann jetzt nach Bremen zu fahren und sagen, ja, die machen erstmal kein Tor gegen uns. Und eins müssen wir dann irgendwie dann eben machen. Und unsere Stärke ist eben der fußballerische Aspekt. Da hoffe ich schon ein bisschen auf darauf, dass, und wir werden über die Aufstellung für Bremen und das Spiel generell ja gleich noch sprechen, aber dass Spieler wie Franck Honorat da jetzt auch wirklich mal eine ganz andere Rolle spielen, auch als Spieler, sich auf dem Platz anders aufstellen und die Mannschaft dann anders führen, weil das ist ja immer das Problem, dass da wirklich keiner ist, der die anderen mal mitreißt, der ihnen vielleicht auch mal Sicherheit gibt, der ihnen in Hoffenheim nach den 3-3 sagt, Leute, wir rennen jetzt nicht einfach nach nach vorne, der in so einem Spiel wie Union Berlin vielleicht auch mal in einer Szene etwas Verrücktes tut und damit einfach die Mannschaft wachrüttelt. Und genau diese Dinge sind es ja, die dann fehlen. Naja, und es ist einfach eine stets vorhandene Gefahr noch vorhanden und die können die Gladbacher nicht abwehren. Und das ist genau das Problem. Man hat ja auch nicht das Gefühl, dass die Mannschaft wirklich mental so stabil ist, dass sie wirklich ganz, ganz großen Drucksituationen irgendwie standhalten kann. Man hat dann sofort das Pokalspiel Saarbrücken im Kopf. Man hat andere Situationen im Kopf schon über Jahre. Wenn die Gladbacher irgendwie die Chance hatten, was zu erreichen, dann haben sie es nicht geschafft. Also insgesamt, ja, es macht diese Mannschaft einfach einen sehr, ja, wankelmütig bis schwierigen Eindruck, fußballerisch wie mental. Und ja, daraus ergibt sich eben das Gesamtbild, das bei vielen Fans halt diesen Fatalismus hervorruft.
Ja, und es stimmt ja, dass immer noch andere Vereine ärmer dran sind, dass einige davon schon in der zweiten Bundesliga spielen. Dafür kann Borussia sich jetzt nichts kaufen. Es stimmt, dass Union, Bochum, Mainz dann ja auch noch Spiele gewinnen müssen, während Gladbach die zumindest theoretische Chance hat, gar keinen Punkt mehr zu holen und die Klasse zu halten. Aber ich nehme jetzt mal nicht an, dass sie in Bremen gewinnen und Mainz in Heidenheim verliert, denn dann wären sie sogar schon gerettet nächste Woche. Also ist ja sehr wahrscheinlich dieses Szenario, man hat das letzte Heimspiel gegen Frankfurt, man muss zumindest, wenn man nicht kann, auf die anderen Plätze schauen und mal angenommen, das überträgt sich dann noch auf den letzten Spieltag gegen Stuttgart, dass man da es zwar auch in der eigenen Hand hätte, aber auch wieder schauen muss, dann, ja, du hast es angesprochen, diese auch mentale Verfassung der Mannschaft, bin ich mir sicher, dass es höchst problematisch werden könnte, wenn man dann doch in der, weiß ich nicht, 67. Minute muss, weil auf den anderen Plätzen sich irgendwelche Ereignisse überschlagen und allein diese Szenarien jetzt im Kopf haben zu müssen, das ist schon richtig schlimm und da muss man wirklich jetzt vehement alles tun, um das zu verhindern, um dann sagen zu können, man ist irgendwie durchgekommen, dann kann man über alles andere reden, aber auch jetzt eben in diesen drei Spielen muss es allein darum gehen, in dieser Liga zu bleiben.
Ja, nicht nur in der Liga zu bleiben, sondern finde ich auch mit allen Mitteln diese Relegation zu verhindern, denn da und könnte es dann ja gegen Fortuna Düsseldorf gehen,
ja.
Und
so, ich habe drei Spiele gesagt.
Niederrhein-Derby. Ja, genau, das stimmt natürlich. Aber der 16. Platz sollte einfach wirklich dieser Schreckensszenario schon sein, mit dem man da unterwegs ist und das man mit allen Mitteln verhindern muss. Und ja, und dann muss man sich tatsächlich zusammensetzen und genau betrachten, wo denn jetzt die Dinge im Argen liegen. Und natürlich sind es einige nach so einer Saison, das ist klar. Aber da haben die Gladbacher ja Erfahrungen mit, die, sagen wir mal, Krisenanalysen zu machen. Das war in den letzten Jahren ja leider aus Gladbacher Sicht ja regelmäßig der Fall, dass die Saisons nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorgestellt hat. Aber wie gesagt, erstmal ist die Gegenwart. Erstmal gilt es, ein Spiel zu gewinnen, noch nicht mal Spiele zu gewinnen, sondern ein Spiel zu gewinnen. Ich sag, die Saison ist so skurril, dass man da nicht unbedingt nur fatalistisch rangehen muss. Es kann auch genauso gut sein, dass Gladbach sein Spiel gewinnt und Mainz seins verliert. Ich meine, niemand hat damit gerechnet tatsächlich, dass die Mainzer ausgerechnet gegen die Kölner, die in der Woche vorher noch gegen Darmstadt zu Hause verlieren, diesen Punkt nur holen, statt zu gewinnen, nachdem die Mainzer im Heimspiel davor gegen Hoffenheim ja fast schon brilliert und geglänzt haben. Also irgendwie wechseln ja die Emotionen und die Möglichkeiten der Mannschaften von Spiel zu Spiel, siehe auch Hoffenheim, die ja gerade eine sehr skurrile Rolle aus Gladbacher Sicht in diesem Abstiegsgeschichtlein spielen. Und ja, wenn Bochum Pech hat, das muss man sich vorstellen, die kriegen noch das 3-3 gegen die Hoffenheimer nach einer 3-0-Führung, dann bricht da wahrscheinlich alles zusammen. Naja, also was ich sagen will, diese Saison ist wirklich extrem seltsam und Gladbach spielt eigentlich genau die Rolle, die man in einer seltsamen Saison spielen kann und muss. Sie spielen eine seltsame Saison, die Borussen. Und man kann wirklich nur hoffen, dass das Ganze gut geht. um dann eben das blaue Auge, was man dann hat, wirklich genau zu untersuchen und zu schauen, was dann dahinter steckt. Und dann muss man eben die richtigen Schlüsse ziehen, sei es personeller Natur, sei es struktureller Natur, sei es einfach andere Mentalitäten aufzubauen. Da gibt es ja viele Ansätze, die wir sicherlich auch noch aufzeigen werden in den kommenden Wochen. Aber erstmal muss man einfach sagen, gibt es nur dieses eine Ding, Gladbach muss Spiele gewinnen, eines erstmal und ja, möglichst viele Punkte holen, um einfach diese Gefahr abzuwenden.
Ja, und ich würde sagen, jetzt steht schon fest, dass man dieses blaue Auge auf jeden Fall mal zum Röntgen schicken sollte, um ob nicht vielleicht doch beim Jochbein was gebrochen ist oder so. Ne? ja, ein tiefgehender Check ist nötig. Ich wollte noch mal ein bisschen so auf Personal und den Ansatz gegen Union eingehen. Es gab ja erneut dieses 3-4-3, das diesmal insofern variiert wurde, als vorne, ja, wie waren die drei angeordnet? Das war so ein bisschen Player etwas hängender, Chwancharer aber auch so eigentlich zum ersten Mal in der Art und Weise etwas rechtslastiger. Also das war ja dann wie in Hoffenheim anders als zuvor gegen Wolfsburg und Dortmund. Da hatte ja Honorar links gespielt, Ngumu rechts und im Zentrum Player. Also da gibt es eine gewisse Variation. Aber du hast ja auf der Pressekonferenz Ioane gefragt, ob das jetzt vielleicht schon eine Idee für die Zukunft ist, das zu vertiefen. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber seine Antwort war ja doch eher ausweichend. Also ist er gar nicht so richtig drauf angegangen. Er hatte ja nur sich schon festgelegt, dass dieser Ansatz jetzt der werden soll bis Saisonende. Heißt, Dreierkette im Prinzip gesetzt, Doppelsechs gesetzt, inklusive Kuitakura. Und, das muss man sagen, jetzt neu gegen Union dann auch mit sehr defensiven Flügelverteidigern, eben sehr klassischen Außenverteidigern in Joe Skelly und Stefan Leiner.
Ja, also ich gebe grundsätzlich Ioane recht, dass das natürlich jedes System nur so defensiv ist, wie es von der Mannschaft interpretiert wird. Und selbst mit diesen defensiveren Flügelverteidigern, die ja dann letztlich für die Stabilität sorgen sollten, darf man ja auch durchaus nach vorne spielen. Also das ist ja dann erlaubt. Und es ist halt einfach diese Unfähigkeit der Mannschaft im Moment, gut zu verteidigen und zugleich vernünftig nach vorn zu spielen. Also es ist einfach so, dass diese Mischung, egal in welche Richtung, in Sinsheim schießt man drei Tore, kriegt aber vier rein. Jetzt schießt man kein Tor, bekommt dafür keins rein. Also es ist einfach die Mischung, die da nicht stimmt. Was das System angeht, eigentlich ging meine Frage ein bisschen in die Richtung, inwieweit es auch wichtig wäre, sich dann mal festherzulegen, was ein Spielsystem angeht. Und nur personell zu variieren, das sind ja die Ansätze, wenn man sich so die stabilen Zeiten von Borussia Mönchengladbach anguckt, sei es damals unter Hans Meyer oder sei es dann natürlich bei Lucien Favre, sei es dann auch bei Dieter Hecking, da waren klar festgelegte Erstsysteme da und nur in problematischen Zeiten wurde mal, zumindest unter Dieter Hecking, dann eine Dreierkette ausgepackt. In dem Fall war es eben das 4-2-3-1. Bei Faro war es ein 4-4-2 oder ein 4-4-1-1. Mit klaren Außenbahnspielern. Bei Hans Meyer, niederländische Variante des 4-3-3 mit richtigen Flügelstürmern. Aber es war einfach ein System, was festgelegt war. Und ich glaube, dass das der Mannschaft gut tun würde, einfach genau die Abläufe zu kennen und dass man erstmal daran arbeiten sollte. Und was Ioane dann, wenn man auf die nächste Saison guckt und er Trainer hier ist, da müsste er sich wirklich mal genauer festlegen und sagen, das ist jetzt unser Erstsystem. Und er tut es ja in gewisser Weise gerade mit diesem 3-4-3-System, wo man ja auch viel variieren kann. Man kann ja auch mit zwei Spitzen spielen, man kann mit einer Doppel-10 spielen, man kann die Doppel-10 ganz unterschiedlich besetzen, so wie jetzt ein Hack ist natürlich eine andere Geschichte, als wenn ich einen Florian Neuhaus dort spielen lasse. Ich kann die Flügelverteidiger, wenn Honorar dort spielt, ist das was ganz anderes, als wenn dort eben Skelly oder Leiner auf der Seite rechts spielen. So, Luca Netz ist eine andere Besetzung als Joe Skelly. Also da gibt es ja viele Variationsmöglichkeiten. Und da sage ich, legen Sie sich fest, Herr Ioane, und gucken Sie, dass Sie natürlich Alternativen haben. Das ist heute unumgänglich und dass jedes System ja auch fluide ist. Yannick, das wissen wir auch. Und im Spiel dann auch Varianten da sind. Aber vielleicht braucht die Mannschaft eine klare Struktur, an der sie sich durchhangeln kann. Das war immer die Stärke in Gladbach, wenn klar war, wie die Abläufe sein müssen. Und das hat eine Mannschaft immer besser gemacht. Und ich glaube, da muss es hingehen. Und das muss jetzt auch für den Rest der Saison das Prinzip sein. Mit der Doppelsechs zum Beispiel. Das hat sich ja schon ein bisschen bewährt. Und Koetakura, fand ich, hat gestern ja sich wirklich ganz gut eingebracht. Zumal ja Julian Weigl dann auch nicht da war, war er ja sozusagen der Chef der Sechs. Und ja, da muss man einfach sich als Coach dann vielleicht festlegen und sagen, das ist jetzt mein Weg und das wird jetzt wirklich erstmal bis zum Erbrechen ja, geübt, eingeübt, Abläufe, Abstände, all diese Dinge und das ist für mich das Entscheidende plus eine Siegermentalität und dann kann man, glaube ich, in die Zukunft schauen da in Gladbach, aber das muss dann eben auch jetzt passieren.
Aber auch so wie es jetzt gerade gemacht wird, ist ja in dieser Grundordnung das Spektrum sehr, sehr breit. Allein zwischen Stefan Leiner und Franck Honorat, während ja Honorat da wirklich den richtigen Schienenspieler mimt mit so einer Tendenz Außenstürmer, ist Stefan Leiner ja wirklich ein offensiv auch einfach limitierter Außenverteidiger auf dieser Position. Bayer Leverkusen hat sich ja beispielsweise dazu entschieden, einmal ja mit Jeremy Frimpong eigentlich auch eine Art Außenstürmer dort zu haben. Links dann Grimaldo, der Spielmacher verkörpert eigentlich auf der linken Seite. Dann gibt es aber jetzt nicht so Variationen, außer ganz dezent mal, dass dann da halbe Innenverteidiger spielen. Und das sehe ich auch, dass man sich da schon etwas mehr festlegen muss, was es denn sein soll, weil ja auch dieses System aus einer aktuellen Not geboren ist, um jetzt diese Gegentore einzudämmen. Das hat jetzt mal geklappt, davor gar nicht. Ist also auch gar nicht gesagt, dass das jetzt irgendwie schon eine ganz klare Tendenz gibt, dass man auf jeden Fall mit diesem Weg bis Saisonende weniger Gegentore bekommen wird. Und da fehlt mir auch einfach diese Festlegung und dieses, wo soll es denn hingehen und mit welcher Idee ist das verknüpft, welche Spielertypen soll es auf jeden Fall geben, welche nicht und welche Abläufe, auch im Aufbau. Beispielsweise ist es ja doch mittlerweile sehr bruchstückhaft, was da gemacht wird. Jetzt wollte man sich aufs Umschalten verlegen gegen Union, dann schaltet man aber sehr unsauber um. Sonst ist man sehr effizient. Jetzt waren die Abschlüsse nicht gut. Also es ist dann doch von, so 10 Punkten auf einer Checkliste, von denen Borussia wahrscheinlich 7, 8 erfüllen muss, um ein Spiel zu gewinnen, sind es dann allzu oft in letzter Zeit nur 3 oder 4. Und das ist einfach zu wenig und eben noch fataler, tragischer, wenn es dann immer andere Punkte sind.
Das ist das Problem, wobei ich mal sage, mal jetzt so eine kleine Lanze für dieses 3-4-3 breche, denn wenn ich mal so die letzten Jahre seit 2015 anschaue, wurden eigentlich in diesem System die coolsten Gladbach-Spiele gemacht. Damals André Schubert hat ja auch so spielen lassen in der Hochphase unter seiner Trainerzeit, haben die Gladbacher ja da in dieser Variante mit eben vorne da wirklich einem richtig tollen Dreieck mit Raphael Stindl und Thorgan Hazard richtig gehend gezaubert und Adi Hütter, dieses 5:0 gegen die Bayern, das wir ja so ein bisschen als Jahrhundertspiel festgelegt haben, war auch in diesem System und ich glaube, dass in diesem System einfach auch viel möglich ist, aber wenn sich dann am Ende Simeone für ein anderes entscheidet, er muss sich einfach festlegen und ich glaube, dann wird diese Mannschaft auch, die vielleicht manchmal ein bisschen überfordert ist von so vielen Wechseln, von so viel hin und her, weiß ich nicht, aber zumindest mal von diesem Unsteten, was die Systematik angeht. Vielleicht ist es die Gladbacher Mannschaft eine, die klare Ansätze braucht und daraus dann etwas mehr entwickeln kann. Also wirklich bei Lucien Favre gab es ja dieses 4-4-2, Variantenreichtum, aber wirklich auch im kleinen Bereich. Und darum haben die Dinge top funktioniert. Jeder wusste, was er zu tun hatte und was er zu lassen hatte, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. Und da muss Simeone hin, dass er sich wirklich dahingehend orientiert und da eben auch eine Disziplin reinbringt. Und das ist, glaube ich, entscheidend, dass eben jeder seine Aufgaben erfüllt. Das sind ja die Dinge, die der Mannschaft, glaube ich, auch ein bisschen vorgehalten hat nach dem Hoffenheim-Spiel und ihr klar gesagt, dass es so nicht geht. Klare Aufgaben, aber dann auch klar bei den Aufgaben bleiben. Jeder muss wissen, was er zu tun hat. Jeder sollte daran eingesetzt werden, was er kann. Es bringt nichts, wenn ich Stefan Leiner zum Flügelstürmer mache. Wird er nie werden. Da muss ich eben schauen, wenn ich die Position offensiver besetzen will, muss ich Leiner rausnehmen und vielleicht Franck Honorat hinstellen, muss dann aber wissen, dass ich defensiv eine andere Absicherung brauche. Und so müssen die Dinge dann innerhalb eines Systems geregelt werden. Und wenn man da einen Kreis von Spielern hat, dann hat man auch eine Stabilität. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja, die Frage ist jetzt, unter Druck dieses Ganze zu entwickeln. Jetzt hat man gerade dieses Konstrukt, wo ja offenbar die Gladbacher der Meinung sind, dass es mehr Stabilität gibt, sich die Spieler offenbar ein bisschen stabiler fühlen. Naja, da muss man daran eben festhalten und da muss man schauen, was ist dann, und das haben wir ja beide eben noch schon rausgearbeitet, dass man dann nach dem dritten Spiel, das es noch gibt, einfach Klarheit haben muss, wo es hingeht, nämlich nächste Bundesliga-Saison, und dann sagen, so Leute, was ist Sache? Was wollen wir jetzt sein? Wo wollen wir hin? Wie ist unser System? Aber im Moment, ja, es ist halt reine Krisenbewältigung, die gerade ansteht.
Ja, und was diese Strukturen, Systeme, Ansätze angeht, klingt ja ein bisschen, als wären wir beide jetzt am Tegernsee im Sommertrainingslager und würden darüber mutmaßen, aber es sind ja nun mal, ja, die Saison ist quasi zu Ende. Ne? Es sind 35 Pflichtspiele gespielt und es entwickelt sich dann doch eher zurück. Das, was fußballerisch noch aufflackerte, ist weg. Es sind auch diese individuellen guten Entwicklungen weg, wie bei einem Luca Netz beispielsweise, den man ja zu Recht im Herbst sehr loben konnte. Alassane Plea, ja, das ist dann wahrscheinlich auch das Alter, das ist die Verletzung gewesen. Dem ist fußballerisch weitgehend der Stecker gezogen in dieser Saison. Robin Hack hat viel gerettet, auch wenn er seine Tore dann selten bei Siegen geschossen hat. An ihm lag es in dem Fall nicht. Thomas Tschwanscherer, na, da ist wahrscheinlich, also die Geduld muss größer sein, als die Saison noch lang ist. Das ist jetzt nun mal so, dass er einfach viel Nachholbedarf hat und dann erst nächste Saison wird richtig angreifen können. Aber es fehlen dann ja auch einfach so diese Anker und Leuchttürme in dieser Mannschaft. Dann trug Nico Elvedi gezwungenermaßen die Kapitänsbinde in der Schlussphase. Fand ich irgendwie auch so ein bisschen sinnbildlich, dass er dann schon so der größte verbliebene Führungsspieler auf dem Platz war. Klar, es gab einige Ausfälle, aber so, ja, diese wirklich verlässlichen Achsenspieler, die gibt es halt bei Borussia auch nicht. Und das ist eine große Aufgabe für den Sommer, das dann auf dem Transfermarkt bestenfalls auch zu regeln. Ja, wenig, woran man sich halten kann. Und es hilft jetzt aber nichts. 3 Spiele, da müssen die nötigen Punkte geholt werden. Und dann, ja, kann man sich zusammensetzen und abrechnen.
Ja, also das sollte man allerdings auch nach guten Saisons, wahrscheinlich gerade dann noch eher, weil man hat ja gesehen, dass man auch nach guten Saisons, ich habe jetzt ein Zitat von Marco Rose gelesen, dass er die Leipziger Mannschaft möglichst gar nicht verändern will, sondern zusammenhalten will. Die Sätze haben wir in Gladbach auch schon mal gehört. Im Rückblick sind den Gladbachern gerade diese Dinge auf die Füße gefallen. Also jetzt ist natürlich, weiß jeder, dass die Alarmglocken da sind und dass man da auch wirklich jeden Stein umdrehen muss. Aber muss man im Grunde genommen immer, auch wenn es gut gelaufen ist, gerade dann vielleicht sogar noch mehr. Deswegen auch die große Sehnsucht vielleicht nach einem Martin Stranzl, der ja dieses Stranzeln bedeutet, der ja immer, wenn es gut läuft, dann hält man den Finger auf die Wunde und spricht Dinge an. Er hat das ja auch im Interview gesagt. Dann sind die Leute auch mit offenen Ohren da und die Ohren sind nicht durch Angstschweiß irgendwie zugestopft. Also, naja, aber wie auch immer, du hast es schon gesagt, Augen zu und durch. Das ist jetzt leider das Prinzip für diese Saison. Das haben sich die Gladbacher selber zuzuschreiben. Ich bleibe dabei. Es wäre leicht gewesen, die Saison komplett anders zu gestalten, indem man einfach mit etwas mehr Stabilität, mit etwas mehr auch personeller Stabilität bei Spielern, von denen man einfach mehr erwarten darf. Und Florian Neuhaus wird zum Beispiel in dieser Phase der Saison gegen Union Berlin, wo es fußballerisch überhaupt nicht läuft, kommt er gar nicht ins Spiel. Also das sind ja Dinge, da fragt man sich ja dann schon, wo das Problem ist, wenn die Nummer 10 der Gladbacher 90 Minuten auf der Bank sitzt. Da wird es 2 Perspektiven geben. Einmal natürlich die von Trainer Seoane, der sagt, naja, das ist im Moment nicht das, was uns weiterbringt. Und der Spieler und sein Berater werden es natürlich komplett anders sehen und sagen, naja, eine Chance wäre schon und eigentlich kann ich auch helfen, aber wird man sicherlich noch zu beleuchten haben, die Rolle von Florian Neuhaus. Aber das ist ja genau das. sind solche Spieler da in wenigen Spielen vielleicht nur ein bisschen mehr präsent und bringen wirklich das, was auf dem Platz. Und da muss ich den Robin Hack wirklich nennen. Das ist halt einer, der versucht es immer, auch jetzt gegen Union Berlin. Er hat es immer versucht, mal mit einer individuellen, mit einem Haken, mit irgendwelchen Aktionen da ein bisschen Feuer zu legen und hat es dann ja auch, wenn dann gefährliche Dinge waren, war er schon mit daran beteiligt. Diese Aktivität muss einfach bei anderen Spielern dann auch geweckt werden. Die müssen eigentlich die Spieler von sich ausbringen. Also ein Robin Hack, den merkt man einfach an, der hat gerade auch die Zeichen der Zeit erkannt. Der nutzt gerade richtig seine Chance, sich zu etablieren. Und ein bisschen mehr Hack in der ganzen Mannschaft wäre, glaube ich, dann wäre an der ganzen Geschichte mehr Futter dran. Und schade, dass es nicht so ist, und es wäre leicht gewesen, diese paar Punkte mehr, vielleicht auch im Pokalspiel ein bisschen mehr auf die Reihe zu kriegen, und die Saison hätte sein können, ist aber nicht, und deswegen, ja, wie nennt man das? Scherben wegräumen, oder?
Ja, aber eher wie nach einem Polterabend, oder? Ich weiß, ich glaube, meine Eltern haben damals noch Polterabend gefeiert und dann kam Container, wo man alles entsorgt
hat. Ja, und die anderen, die Nachbarn, haben ihr altes Porzellan endlich nicht mehr im Schrank stehen gehabt.
Ja, genau. Mensch, jetzt sind wir schon bei Polterabend angelangt. Wie kriegen wir jetzt die Kurve? Ich wollte noch einen Einwurf liefern zur Fernsehgeldtabelle, weil das Thema ja vergangene Woche auf der Mitgliederversammlung von Roland Wirkus aufgebracht wurde, dass es da noch um viel Geld geht. Stimmt. So wie wir jetzt gesprochen haben, geht es vor allen Dingen darum, dass man nächstes Jahr Fernsehgeld als Bundesligist bekommt. Das ist ein Unterschied von fast 40 Millionen Euro. Und man hat jetzt an den vergangenen beiden Spieltagen virtuelle, ist ja dann eben noch nicht fest und in Stein gemeißelt, virtuelle 4 Millionen verspielt. Die könnte man sich bestenfalls noch zurückholen. Man kann aber auch weitere 4 Millionen verspielen. Und wenn man das so vermengt mit diesen verpassten 3,5 Millionen im DFB-Pokal gegen Saarbrücken alleine, wenn man da weitergekommen wäre, ja, ist das auch noch so eine Ebene, wo man sagen kann, da läuft vieles nicht in die richtige Richtung, denn auf die Kohle wird es ankommen, auch im Sommer, denn wenn man nur ausgeben kann, was man einnimmt, dann sollte man zusehen, dass man etwas mehr einnimmt. So, Geld also auch abgehakt, Carsten. Ich glaube, jetzt können wir über nächsten Samstag und das Personal reden, oder?
Ja, würde ich sagen. Dann hören wir doch als erstes mal unseren allseits beliebten Jingle zum Thema Mannschaftsaufstellung.
Aufstellungstipp.
Und sind jetzt schon mittendrin in der Mannschaftsausstellung. Und ich würde jetzt mal ketzerisch behaupten, ganz egal, was mit Jonas Omlins Gesundheit passiert, ich finde, dass Moritz Nikolas im Tor stehen sollte in Bremen. Hat er sich verdient, weil er war sowohl in Sinsheim als auch jetzt gegen Union Berlin dafür verantwortlich, dass die Gladbacher nicht mehr Tore kassiert haben, gute Paraden gezeigt, auch wirklich gute, also qualitativ hochwertige Paraden bei schwierigen Bällen und eine Sicherheit ausgestrahlt. Und da, finde ich, gibt es keinen Grund zu wechseln.
Nein, das war mit sogar das Beste, was er gezeigt hat in dieser Saison. 7 Paraden, ein Tor, ein ganzes verhindert dann, statistisch gesehen, was die Expected Goals angeht. Das ist schon ziemlich gut gewesen. Am Ball, im Aufbau, ja, vielleicht schon mal etwas besser gewesen dieses Jahr, aber es zählt ja jetzt auch in der Hinsicht wirklich gerade, dass die Gegentore verhindert werden. Das tut er. Und ja, jetzt kann es ja natürlich sein, dass irgendwie Omlin wieder fit ist Samstag. Dann würde ich sagen, trotzdem weiter mit Nikolas. Auch wenn er nächste Woche wieder fit ist, weiter mit Nikolas. Dann müsste man am letzten Spieltag eh nicht mehr wechseln. Ich finde, kann man jetzt sagen, okay, diese Saison für Jonas Omlin, die ist nun mal eine zum Vergessen. Dann auch abhaken, mit Nikolas das Ding durchziehen. Mal schauen, ob es passiert. Aber ja, da sind wir uns einig. Egal was ist, Nikolas gegen Bremen ins Tor.
Jo, und ich glaube, die Systematik, haben wir ja eben schon besprochen, wird sich dann auch letztlich nicht ändern. Das heißt, wir reden auch in Bremen über eine Dreierkette. Und da würde ich definitiv mal sagen, dass ein früherer Werderaner für mich dabei sein sollte, nämlich Fabio Chiarodia, der einfach auch sich diese Chance verdient hat, weil er offenbar sich in den letzten Wochen wieder dahingehend entwickelt hat, eine Option zu sein und einfach seine Chance genutzt hat, fände ich völlig in Ordnung, wenn man ihn jetzt in der Mannschaft belässt. Nico Elvedi ist ja im Grunde die Konstante, also gesetzte Konstante, was die Positionierung angeht in der Defensive. Den würde ich allerdings, also Kia Rodia würde ja den linken Verteidiger in dieser Dreierkette spielen. Elvedi würde ich tatsächlich aus später noch zu benennenden Gründen auf die rechte Seite stellen und dann ich bin mir noch nicht ganz sicher, das können wir vielleicht mal diskutieren. Entweder Marvin Friedrich, der sich ja auch recht stabil zeigt in dieser Variante, oder Ko Itakura, einen von beiden in die Mitte stellen als Zentralverteidiger. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich die 6 formieren will, deswegen Ko Itakura oder Marvin Friedrich.
Ja, dann überleg mal, während ich meine Dreierkette durchgehe, in der auch der Sohn eines Oldenburger Eisdielenbesitzers auftauchen sollte, nämlich Nico Elvedi. Fabio Chiaudier. Ja, nee, das wüsste ich, weiß nicht, was Nico Elvedis Vater macht, aber Fabio Chiaudiers Vater hat eine Eisdiele in Oldenburg. Von Oldenburg verschlug es ihn dann ins Bremer Nachwuchsleistungszentrum und interessanterweise sein Startelfdebüt in der Bundesliga, absolut, hat er im Borussia Park gefeiert, als Bremer noch beim 2:2 im letzten Jahr und nun also sein Bundesliga-Startelfdebüt für Borussia. Im Pokal hat er schon von Beginn an gespielt, beim Sieg gegen Wolfsburg, also ja, da Wöber, glaube ich, die Rückkehr noch nicht absehbar ist, würde ich auf ihn bauen, ich würde dann aber auch nichts ändern, am ehesten eigentlich noch sagen, okay, Itakura in die Mitte, Friedrich bleibt rechts, weil ich den sogar stabiler fand als Nico Elvedi, aber in meinen Augen würde sich nichts ändern in der Dreierkette, die wäre die gleiche wie gegen Union.
Ja, wie gesagt, ich würde Friedrich dann, wenn er dann da spielt, auch in die Mitte stellen. Ich fange jetzt dann erstmal mit den Außenbahnen an und da würde ich tatsächlich deswegen Elvedi auf die Seite stellen, weil er eine gewisse Geschwindigkeit hat und somit den offensiveren Franck Honorat besser unterstützen könnte. Den würde ich anstelle von Stefan Leiner als rechten, ja, ich sage es jetzt einfach, obwohl ich das Wort nicht sonderlich mag, und diese Schienenspieler da einsetzen, einfach um auch die Qualitäten von Franck Honorat zu haben. Geschwindigkeit, Offensivkraft und auch seine Präsenz auf dem Spielfeld. Als Vorlagengeber Bälle einfach mal in den Strafraum zu bringen, sei es ein bisschen aus der tieferen Position oder auch mal, wenn er an der Seite durchbricht. Deswegen Franck Honorat für mich auf der Seite wichtig, quasi als verkappter Spielmacher. Und auf der anderen Seite, ja, das ist die Frage, ob der Wöber wieder gesund wird oder nicht, aber ich würde ihn tatsächlich als Linken auf die linke Schiene dann setzen, um A, seine Kopfballkraft zu haben, wenn er fit ist. Oder eben ihn dann auch als Verteidiger zu haben und dann eben so ein bisschen diese Balance von den Seiten her zu haben, mit dass man auch mal zwischen gegen den Ball auf eine Viererkette umschaut. Also als Pendelspieler sozusagen ihn da. Sollte er nicht fit sein, würde ich dann eben Joe Skelly da an der Stelle sehen. Luca Letz hat mir überhaupt nicht gefallen nach seiner Einwechslung. Doch sehr fahrig gespielt, war nie richtig im Spiel von der ersten Aktion an eigentlich. Und Joe Skelly ist halt Joe Skelly. Aber in dem Fall dann, wenn es mit Wöber nichts werden sollte, würde ich ihn da hinstellen. Und ja, das wäre dann meine Außenbahn.
Hast du jetzt nur Außenbahn gemacht oder auch die Doppel-6?
Die kann ich dir auch ganz schnell sagen, wobei ich ja nicht genau weiß, wie ich es machen würde. Da können wir mal drüber diskutieren. Also
ja, das
Weigel
hilft
wird ja zurückkehren.
Nichts, musst, du musst.
Okay, dann würde ich sagen, weil ich überlege halt, ob ich den Kone anstelle Itakuras dahin und Itakura in die Abwehr und dafür Friedrich raus. Aber ich sag jetzt mal, Weigel wird ja wahrscheinlich zurückkehren. Aber würde er zurückkehren? Das ist auch wiederum die Frage. Jetzt muss ich mich tatsächlich festlegen. Da sage ich doch einfach mal ganz ketzerisch, Itakura und Kone sind für mich die Doppel-6. Kone mit seiner Dynamik einfach ein wichtiger Spieler, der auch umschalten kann nach vorne. Und Itakura einfach hat sich dann so ein bisschen jetzt da reingebracht mit seiner kämpferischen Art, auch Bälle abzufangen als Staubsauger. Ich meine, er ist ja wirklich offenbar der beste Tackle-Spieler im Gladbacher Team. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, okay, dann eben den Kone mal wieder rein, weil er eben jemand ist, der auch ein bisschen Risiko ins Spiel bringt und einfach vielleicht den Weg nach vorne ein bisschen mehr sucht. Wobei ich tatsächlich, wenn ich jetzt sagen würde, wie denkt der Seoane, wahrscheinlich ausgehen würde von Weigl und Itakura. Aber ich persönlich würde jetzt sagen Itakura Kone.
Ja, das ist ja alles auch noch etwas unklar mit Blick aufs nächste Wochenende. Auch Franck Honorat bin ich mir noch nicht sicher, ob der bereit wäre für die Startelf. Hat es ja mit so anderthalb Trainingseinheiten gerade mal in den Kader geschafft und dann 10 Minuten gespielt plus Nachspielzeit. Aber so, ja, soweit die Füße tragen, würde ich sagen, sollte er dann auch in der Startelf stehen, die rechte Schiene beackern. Das würde auch ermöglichen, links dann weiterhin Joe Skelly spielen zu lassen und nicht Luke Canetz, der sich, ja, ich habe es gerade angesprochen, nach eigentlich ja doch zwischenzeitlich guter Entwicklung in dieser Saison etwas rausgespielt hat. Und in der Mitte gebe ich dir recht, Itakura Kone würde ich auch eigentlich gerne mal sehen. Glaube aber nicht dran und rechne damit, dass Julian Weigl zurückkehrt und dann dort mit Itakura spielt. Ja, und vorne tatsächlich würde ich an dieser Dreierkonstellation erstmal nichts ändern. Ich würde aber etwas mehr, gerade wenn Honorat dann spielt und auch Flanken in die Mitte bringen kann, es ein 3-4-2-1 sein lassen mit Player und Hack als hängenden Spitzen und Schwanscherer als klarerem Zielspieler in der Mitte.
Jo, da sind wir uns zu 110% einig, weil ich war schon ein bisschen verwundert, dass das Schwanscherer da auf den Flügel ausweichen musste, sollte, durfte, weil ich erinnere mich doch an unser vorsaisonales Interview mit Alassane Player, wo er eigentlich relativ klar gesagt hat, dass er lieber doch die tiefere Position spielt, also von der 10 heraus als hängende Spitze eben, weil er sich da besser ins Spiel einbringen kann. Und diese Präsenz im Strafraum, das war ja das Problem gegen Union Berlin, da war einfach keiner. Und wenn Schwanscherer auf dem Flügel spielt und der Mittelstürmer dann sozusagen gar nicht im Zentrum ist, dann ist es auch schwerer, den Strafraum zu besetzen und dann bringt es natürlich auch nichts, selbst aus dem Halbfeld Bälle in den Strafraum zu bringen, weil einfach keiner da ist. Und Player ist eben nicht dieser typische Strafraumspieler. Und Hack und er zusammen, finde ich, haben schon so sehr unterschiedliche fußballerische Ansätze. Was mir bei Hack wirklich gefällt, ist diese schnellen Bewegungen, die er immer macht, dass er immer wieder mal versucht, in ein 1-gegen-1 zu kommen und dadurch eben Räume zu öffnen. Player mit seinen Pässen und seiner Spielkultur, das ergänzt sich ganz gut. Und ja, und Schwanscherer muss einfach vorne drin stehen. Das ist, der muss in diese Abschlusspositionen gebracht werden. Und ja, das kann er nur, wenn er im Zentrum spielt. Also da habe ich mich schon ein bisschen gewundert, dass man ihn da nicht eben in dieser Situation dann auch nach vorne rein, gerade in einem Heimspiel. Ich habe einen Mittelstürmer auf dem Platz, dann stelle ich den auch nach vorne. Und deswegen, also Player Hack als quasi Doppelzehn oder doppelhängende Spitze oder wie man das immer nennen will und vorne drin Schwanscherer in Bremen, das sollte eigentlich so sein.
Es gab eine sehr vielsagende Szene, eine Umschaltsituation, in der Stevie Leiner dann zum Glück nicht buchstäblich durchbrach auf der rechten Seite und er flankte in die Mitte und es war niemand da. Also er war auch der Borussia in vorderster Front und der Unionsspieler konnte einfach mit der Brust zum Torwart abtropfen lassen den Ball und dann war es das auch schon. Ja, das sollte nicht wieder vorkommen und dann sind wir schon angelangt nach dem Aufstellungstipp beim Ergebnistipp. Ich möchte sagen, dass ich unentschieden getippt habe gegen Union, aber ich habe beiden Mannschaften jeweils ein Tor zugetraut. Das war natürlich vollkommen daneben von mir. Ich lasse dir den Vortritt.
Okay, dann werde ich mich mal mit einem 2-2 frech positionieren und gehe davon aus, dass Gladbach zumindest diesen Teilerfolg hinbekommt und dadurch ja den Punkt gegen Union etwas aufwerten würde, aber dann natürlich schon auch darauf angewiesen ist, dass Mainz nicht unbedingt gewinnt, respektive nicht alle anderen unten gewinnen, weil dann wäre es natürlich ein wenig schwierig, dann wäre es kein schöner Punkt in Bremen, aber 2-2.
Ich kann so viel verraten, alle werden nicht gewinnen.
Ja, das stimmt, weil ja Bochum gegen Union Berlin spielt. Von daher, genau. Aber ja, wie gesagt, 2-2. Ich bin ja mit dem Kollegen Thomas Grulke vor Ort. Der hat sich übrigens in Lissabon vergnügt bei Benfica. Hat einen Heimsieg gesehen. Sowas gibt's. Und wie ging das Spiel aus? 3-1. Ich glaube, das war mein Tipp für Gladbach gegen Union Berlin. Der Grulke hat's gesehen. Aber dummerweise bei Benfica gegen Braga. Schönes portugiesisches Spiel, finde ich. Fast so ein Halbklassiko. Und ja, gut, wir haben in Gladbach halt gar nichts gesehen. Also keine Tore, sowieso nicht, auch ganz wenig Fußball. Und da hoffe ich mal, dass, wenn ich dann mit dem Gulke in Bremen bin, dass das ein bisschen anders wird, auch von Gladbacher Seite.
Ja, ich teile den Teiloptimismus nicht und glaube, dass Werder sich das im Heimspiel, in dem man jetzt nochmal die Chance hat, irgendwie von etwas träumen zu können, nicht nehmen lässt, dieses Heimspiel dann mit dem Publikum im Weserstadion im Rücken auch zu gewinnen, und sage, dass sie das tun werden mit einem 3:1.
Dreimal tut, glaube ich, ne? Das ist ja nach wie vor, glaube ich, ja, das Schiffstuten, was bei Bremer Toren gespielt wird. Und das sollten die Gladbacher ganz einfach verhindern. Wird da eigentlich irgendwas gespielt, wenn der Gast ein Tor schießt, oder wird da nur geflucht?
Nein, da wird nur geflucht auf Bremer Art und Weise. Das, die Tormusik der Bremer ist ja dann 500 Miles von den Proclaimers. Eine halbe schottische Nationalhymne. Also so viel noch als Musikexkurs. Und jetzt können wir fast schon ein bisschen weiter tippen. Ich sage, dass Union und Bochum, boah, wie geht das denn aus?
Ja, keine Ahnung. 2-0 wahrscheinlich, würde ich mal sagen, weil der Union-Coach hat ja gesagt, wir schießen wieder Tore. Oder 1-0, das wäre...
Ja gut, dann können sie auch 1-2 verlieren. Aber irgendwer wird punkten, das lässt sich nicht vermeiden. Und dann habe ich im Gefühl, dass Mainz unentschieden in Heidenheim spielt, womit es dann 3 Punkte Vorsprung für Borussia noch wären. Auf Platz 16, 2 Spieltage würden verbleiben. Und es wäre ja tatsächlich im letzten Heimspiel gegen Frankfurt dann ein, ja nicht Endspiel, das vielleicht am letzten Spieltag, sondern ein Halbfinale für Borussia. Ja, aber das ist Zukunftsmusik, eins nach dem anderen. Und das andere ist Bremen. Am Samstag 15:30 Uhr. So viel von mir.
Ja, und von mir gibt's jetzt noch die Hoffnung auf ein sportverbundenes Vergnügen mit einigen Fußballaspekten am Samstag in Bremen. Und bis dahin werden wir den Borussen auf die Füße schauen, werden sicherlich noch das ein oder andere von uns geben auf den bekannten Kanälen und verbleiben dann bis dahin mit einem tschö.
Ja, ciao.